Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Heute lesen wir aus dem 6. Kapitel, Vers 17. Yuktahara
Yuktahara
Viharasya
Viharasya
Yuktahara Viharasya
Yuktahara Viharasya
Yukta
Yukta
Cheshtasya
Cheshtasya
Karmasu
Karmasu
Yukta Cheshtasya Karmasu
Yukta Cheshtasya Karmasu
Yukta
Yukta
Swapna
Swapna
Avabodhasya
Avabodhasya
Yukta Swapna Avabodhasya
Yukta Swapna
Yoga
Yoga
Bhavati
Bhavati
Dukha
Dukha
Ha
Ha
Yoga Bhavati Dukha
Yoga Bhavati Dukhaya
Yuktahara Viharasya
Yuktahara Viharasya
Yukta Chestasya Karmasu
Yukta Chestasya Karmasu
Yukta Swapna Vabadho Vabadho Vabodhasya
Yukta Swapna Vabodhasya
Yukta Swapna Vabodhasya
Yukta Swapna Vabodhasya
Yoga Bhavati Dukhaha
Yoga Bhavati Dukhaha
Yuktahara Viharasya
Yuktahara Viharasya
Yukta Cheshtasya Karmasu
Yukta Cheshtasya Karmasu
Yukta Swapna Vabodhasya
Yukta Swapna Vabodhasya
Yoga Bhavati Dukhaha
Yoga Bhavati Dukhaha
Yuktahara Viharasya
Yuktahara Viharasya
Yukta Cheshtasya Karmasu
Yukta Cheshtasya Karmasu
Yukta Swapna Vabodhasya
Yukta Swapna Vabodhasya
Yoga Bhavati Dukhaha
Yoga Bhavati Dukhaha
Yukta, geregelt, Ahara, Essen, Viharasya, Erholung, Yukta, geregelt, Cheshtasya, von jemandem, der für seinen Unterhalt arbeitet. Karmasu, bei der Erfüllung der Pflichten, Yukta, geregelt, Swapna, Avabodhasya, Schlaf und Wachsein. Yogaha, Ausübung von Yoga. Bhavati wird, Dukha ha, Leiden vermindern. Übersetzung: Wer in seinen Gewohnheiten des Essens, Schlafens, Entspannens und Arbeitens maßvoll ist, kann alle materiellen Leiden lindern, indem er das Yoga-System praktiziert. Möchte jemand das wiederholen?
Wer in seinen Gewohnheiten des Essens, Schlafens, Entspannens und Arbeitens maßvoll ist, kann alle materiellen Leiden lindern, indem er das Yoga-System praktiziert.
Erläuterung. Ein Übermaß an Essen, Schlaf, Verteidigung und Geschlechtsverkehr, was Bedürfnisse des Körpers sind, kann den Fortschritt auf dem Pfad des Yoga behindern. Was das Essen betrifft, so kann es nur reguliert sein, wenn man es gewohnt ist, geheiligte Nahrung, die geopfert ist, zu sich zu nehmen. Wenn in der Bhagavad Gita 9, 26 Vers beschrieben wird, kann man Gott Gemüse, Blumen, Früchte, Getreide, Milch und so weiter opfern. Auf diese Weise wird ein Menschen Gottesbewusstsein automatisch geschult, nicht zu sich zu nehmen, was nicht für die Ernährung des Menschen bestimmt ist und sich nicht in der Kategorie der Tugend befindet. Was das Schlafen betrifft, so ist eine Gottgeweihte immer sehr begierig, seine Pflichten im Gottesbewusstsein zu erfüllen, und deshalb sieht er jede unnötige, verschlafene Zeit als großen Verlust an. Für einen gottesbewussten Mensch ist es unerträglich, auch nur eine Minute seines Lebens verstreichen zu lassen, ohne im Dienst Gottes beschäftigt zu sein. Auf vertikaler Tronk. Deshalb beschränkt er seinen Schlaf auf eine Mindestmaß. Da er kein Interesse an Sinnenbefriedigung hat, gibt es für ihn auch keinen materiellen Musikgang. Und da er in seinem Handeln, Sprechen, Schlafen, Wachsein und allen anderen körperlichen Tätigkeiten reguliert ist, gibt es für ihn kein materielles Leid. Wer in seinen Gewohnheiten des Essens, Schlafens, Entspannens und Arbeitens maßvoll ist, kann alle materiellen Leiden lindern, indem er das Yoga-System praktiziert. Wir alle suchen natürlich einen Weg, den Leid zu mindern. Unsere Hauptbeschäftigung, letztendlich Beschäftigungen, sage ich mal, zweierlei. Einer ist natürlich Leid zu lindern, aber das bedeutet nicht automatisch, dass das Glück sich vermehren wird dadurch. Das ist keine automatische. Ne? So, einmal nach Glück zu vermehren, nach Glück zu suchen, das ist eine Beschäftigung in alles, was wir machen. Und der andere ist, ein Leid zu vermindern. Und wie man das Leid vermindern kann, ist ein Vorschlag hier in der Bhagavad Gita. Essen, Schlafen, alles, was wir tun. Wenn das maßvoll ist, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Man soll nicht zu wenig essen, aber auch nicht viel. Wenn man zu wenig isst, dann wird man krank. Wenn man zu viel isst, wird man auch krank. Also meistens isst man wenig, wenn man schlank bleiben möchte. Und meistens isst man viel, wenn man den zunehmend zügeln kann. So in beiden Fällen In beiden Fällen. Es ist, man soll einfach den mittleren Weg nehmen. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Immer nicht zu wenig schlafen. Die ganze Nacht partyen und dann nicht genug geschlafen, dann in der Arbeitsstelle oder in der Unterricht, da nickt man einfach. Kann man nicht konzentrieren. Auch sogar entspannen. Das ist auch interessant. Das Entspannen, schlafen, sich entspannen. Man soll nicht auch zu lange sich entspannen oder zu wenig. Wenn man zu wenig entspannt, dann ist man nicht mehr entspannt. Wenn man zu lange entspannt ist, dann verliert man den Antrieb und Motiv, weiterzumachen. Letztendlich, man soll schon wissen, das Leben ist eigentlich ein Überlebenskampf. Ist ein Kampf. Ja. Auch wenn man in Ruhestand ist, trotzdem ist es ein Kampf. Der Kampf besteht nicht nur einfach Geld zu verdienen, aber nicht zu viel auszugeben. Zum Beispiel. Oder man weiß nicht, was mit der Zeit zu tun, wenn man im Ruhestand ist, dann ist ein Kampf, nicht in Öde zu laden. Es ist einfach wichtig zu erkennen, dass diese materielle Welt, wo wir uns jetzt befinden, hat bestimmte Eigenschaften und wird verwaltet durch bestimmte Gesetze. Und die sollen wir uns sehr vertraut machen, diese Gesetze, die Eigenschaften, damit vertraut machen. Dann es ist wirklich viel einfacher für eine intelligente Person zu wissen, wie kann ich unter diese Bedingungen, wir befinden uns in bestimmten Bedingtheit, unter diese Bedingungen, wie kann ich mein Leben am besten gestalten? Wo Leid bleibt eine respektvolle Distanz in unserem Leben? Und wer Glück kann uns immer wieder kitzeln. Lasse ich zu.
Darf ich gerade mal zu dem Vers noch was fragen? Also hier steht ja, dass also wer in seinen Gewohnheiten des Essens, Schlafens und Entspannens und Arbeit maßvoll ist, kann alle materiellen Leiden lindern. Das heißt, materielle Leiden können gelindert werden, aber bilden doch gleichzeitig auch, wenn ich meine materiellen Leiden lindere, auch eine Basis für mein spirituelles Leben, oder nicht? Also wenn ich jetzt meine materiellen Leiden lindern kann, durch Ausgewogenheit, kann ich doch eine Basis schaffen, mich auch spirituell zu entwickeln, oder?
Kann man
einen Zusammenhang dazu
sehen? Ja, aber hier, weil das diese Aussage endet mit der Praxis von dem Yoga-System, das bedeutet, jemand, der dieses Yoga-System praktiziert, ist schon auf dem spirituellen Weg, sonst werde er gar nicht an diese Sache denken.
Also das Yoga-System, was wollte ich gerade noch sagen? Das Yoga-System hilft mir, meine materiellen Leiden zu lindern und gleichzeitig mich auf den spirituellen Weg zu bringen. Also es geht Hand in Hand.
Der Yoga-System ist ein spiritueller Weg schon.
Ja, schon. Also ich frage mich halt nur gerade, Hilft es mir, die materiellen Leiden wirklich zu lindern oder nur besser zu ertragen? Wenn ich jetzt ausgewogen materielle Leiden, also ich denke zum Beispiel Krankheit, jetzt hat man eine schwere Krankheit, die geht ja nicht einfach weg. Aber wenn ich jetzt mein Geist ausgeglichen sein kann, ertrage ich vielleicht die schwere Krankheit besser, ohne dass das Leiden wirklich materiell gelindert ist. Also die Krankheit wird nicht weniger zum Beispiel. Ja. Könnte man das so sagen? Mhm. Also die Linderung findet eher so im Geist auch statt. Nicht
immer.
Unbedingt.
Alles findet auch im Geist statt, nie im Körper.
Naja, genau. Also in dem Fall heißt materiellen Leiden lindern, heißt diese Leiden, Geist gehört ja zur Materie, ist der Geist wird beruhigt oder in ein Gleichgewicht gebracht und dadurch findet eine Linderung statt.
Ja, alles bezieht sich auf den Geist, ja. Weil der Körper letztendlich, der Körper spürt keinerlei.
Das ist immer schwer vorstellbar. So.
Aber es ist eine Tatsache. Daher ist es alle, Leid in Wirklichkeit existiert nicht. Und wenn man sagt, Leid zu lindern, bedeutet wirklich nicht, die äußere Umstand zu ändern. Ich meine, es ist nicht, dass eine bestimmte Situation hat so viel Grad von Leid. Jede Situation ist nicht messbar, mit wie viel Grad Leid jeder in sich trägt, die Situationen, die sind neutral. Es ist aber unsere eigene Wahrnehmung, die den Grad darstellt. Für einen, der in der Familie oder seine Familienmitglieder gestorben ist, ist die Situation messbar mit einem hundertprozentigen Leid. Und sein Nachbar hat vielleicht Mitleid, ist auch ein klein bisschen Leid da. Aber beide erfahren diese Situation des Todes eines Personens. Einer ist heftig davon betroffen, wogegen ein oder andere nicht so viel. So, daher ist es immer alles auf der geistigen Ebene. Der Körper ist eigentlich nicht in der Lage. Der Körper ist tote Materie. Und es ist durchdrungen mit unserem Bewusstsein. Deswegen, der Körper ist ein Mittel, das bedeutet, der Körper ist ausgestattet mit den Sinnen. Und die Sinnen sind die Informanten zu dem Geist. Deswegen alles, was wir in der Außenwelt spüren, wird geleitet durch die Sinnen. Die Sinnen nicht das weiterleitet die Information, bleibt diese Information über der Außenwelt geschlossen oder erfahren durch unseren Geist. Also, dies ist die Kombination. Geist durchdringt den Körper, der Körper durch den Mittel, den Sinnen, sammelt Informationen von der Außenwelt und so erfahren wir auch den Außenwelt. Aber der Körper und Sinnen, ohne von dem Geist begleitet zu werden, ist eigentlich tote Materie, es ist nutzlos. Die Sinne haben keine unabhängige Wahrnehmungsfähigkeit.
Alle Fragen.
stellen, wolltest du noch?
Oder einfach oder etwas beitragen.
Genau.
Was umfasst denn das Yoga-System außer Essen und Bewegung? Das ist so das, glaube ich, das Bekannteste. Und natürlich, weiß ich nicht, Atmen noch? Also jetzt im Sinne von, wie bezieht sich das Yoga-System auf Arbeit zum Beispiel?
Das Yoga-System ist eigentlich praktiziert in jeder unserer Lebensbereich. Ja. Arbeiten ist natürlich, wenn man sehr konzentriert ist, ist man fähig, den Arbeit richtig gut auszuführen. Und wenn man zum Beispiel genau weiß, warum ich arbeite, und dann steht man also den Arbeit gegenüber mit einer gewisse Pflichtbewusstsein. Und daher, man denkt gar nicht an andere Dinge, außer den Arbeit richtig auszuführen. Also diese Pflichtmäßigkeit und auch die Wahrhaftigkeit in alles, was ich tue. Das gehört alles zu dem Yoga-System. Deswegen hat, also natürlich, die Auflistung kann nicht jeder Einzelbereich zutreffen, aber diese eine Gruppe von vier verschiedenen Bereichen schließt eigentlich alle anderen Bereiche mit ein, sozusagen. Es schafft ein richtig breites Spektrum, würde ich sagen. Entspannen, essen, schlafen und arbeiten ist auch hier gegeben. Ja. So, in alle unsere Bereiche, Lebensbereiche, ist Yoga zu praktizieren. Falscherweise denken viele, dass Yoga ist nur in der Klinik oder in der Yogaschule zu praktizieren. Gleich wenn ich meine Yoga-Klamotten auflege, ist das Yoga zu Ende. Yoga ist ein Weg, Lebensweg.
Und das Maßvolle, ist das was Individuelles? Also ich meine, wer körperlich viel arbeitet, ja, der muss natürlich mehr essen. Und vielleicht anders entspannen als jemand, der am Schreibtisch
sitzt. Deswegen steht der Maßvoll. Das ist natürlich.
Aber dann
je nachdem, maßvoll bedeutet für einen, dann darf er 2 Kilo zu sich nehmen. Aber der, wie zierlich ist, dann natürlich eben nicht so viel. Und der, wer sehr viel körperlich arbeiten muss, muss auch länger schlafen. Der sich auch sehr viel geistig arbeitet, muss auch sich mehr entspannen. So, das ist immer, deswegen diese Maßball ist eine sehr neutrale Aussage, die zu jeder verschiedenen Individuum, weil in andere Stelle, in der Gita steht auch sehr deutlich, dass man soll nur nach seiner eigenen Natur leben, der Natur entsprechend beschäftigen. So, dass diese Natur bedeutet beide der Körper, der Natur unseres Körpers, Konstitution und auch unsere geistige oder emotionale Tendenz.
Aber hier steht ja jetzt nicht, da ist doch ein bestimmtes Yoga-System gemeint. Oder? Das ist das Yoga-System nach Patanjali oder ist das jetzt? Weil es gibt doch so viel und eigentlich gibt es ja auch wiederum nur eins, oder? Das ist.
Es gibt drei Arten von Yoga.
Ja, ich denke halt so hier in dieser westlichen Welt gibt es so tausende von
Yoga-Richtungen,
die haben damit nichts zu tun.
Tausende von Yoga-Systemen gibt es nicht in den Schriften. Es gibt nur drei.
Ja, in den Schriften.
So natürlich, dies bezieht sich nicht auf was jetzt in Berlin praktiziert wird, ein Yoga-System, sondern was in den Schriften steht.
Mhm. Ja. Können Sie das nochmal kurz erklären?
Was denn?
Was damit gemeint ist?
Ein Yoga-System?
Ja.
Also, da sind insgesamt drei Yoga-Systeme sozusagen. Die sind aber miteinander verbunden. Es ist auch aufsteigende, diese Yoga-System. Der erste ist Karma-Yoga. Karma-Yoga bedeutet Tätigkeiten, die wir ausführen, deren Ergebnis opfern wir zu Gott. Das Ergebnis meiner Tätigkeit. Dann gibt es gerne Yoga. Gern, das ist Wissen. Das bedeutet, durch den Verständnis, dass alles ist zeitweilig, ich versuche, mich nicht in den Materie zu eng verbunden zu werden. Also eine gewisse Entsagung und Abstand. Und dann gibt es Bhakti-Yoga, das ist Hingabe. Alles zu Gott opfern und sein eigenes Leben auch Gott widmen. So, die sind die drei Haupt-Yoga-Systeme. Und innerhalb dieser drei Systeme gibt es dann etliche andere.
Die letzten zwei Sätze interessieren, dass du da vielleicht noch mal, dass du sie vielleicht nochmal vorlesen kannst. Und dazu was sagen.
Also von den Erläuterungen?
Ja,
von
ja?
Den Erläuterungen. Mhm. Ja. Okay.
Das mit dem Müßiggang war das.
Okay. Da ein Gottgeweihter kein Interesse an Sinnenbefriedigung hat, gibt es für ihn auch keinen materiellen Müßiggang. Und da er in seinem Handeln, Sprechen, Schlafen, Wachsein und allen anderen körperlichen Tätigkeiten reguliert ist, gibt es für ihn kein materielles Leid.
Könntest du da nochmal was dazu sagen?
Gut, also wie gesagt, Leid ist, existiert nicht in Wirklichkeit. Es ist nur unsere Wahrnehmung, dass eine Situation uns erst Leid tut. Schmerzen kann es geben. Der Körper hat Krankheit, wird alt und dann eines Tages auch sterben. Aber die Empfindung von Leid ist eigentlich die Gleichmut zu verlieren, das geistige Gleichmut. Weil beide Leid und materielles Glück sind zeitweilig. Leid kommt, Leid wird auch von sich selbst dann wieder weggehen. Die Situation ändert sich ständig. Aber wenn wir mit Leid anfreunden und einfach reinholen und dann richtig das in unsere Herzen den Samen des Leids einpflanzen und jeden Tag begießen, dann wächst und wächst, wird ein riesiger Baum und hält auch Früchte, die leichten und diese gereifte Früchte des Leides essen wir dann jeden Tag. Das ist natürlich da. Aber in Wirklichkeit gibt es in dem Sinn kein Leid. Wie gesagt, es ist zeitweilig. Wenn man versteht, dass ich bin in meiner ursprünglichen Natur und Identität, spirituelle Funken, Seele, und hab nicht verwandt mit der materiellen Welt, sondern diese Inkarnation schafft mir eine Gelegenheit, aus dem Kreislauf des Geburt und Tod wegzukommen, indem ich mit meiner spirituellen Identität verbinde und die reine Bewusstsein, die der spirituelle Funken, die Seele ausstrahlt, durch diese reine Bewusstsein mein ganzes Dasein erlebe, dann in diese Erlebnis oder Wahrnehmung durch den reine Bewusstsein kann diese Dualität überwinden. Solange das Bewusstsein in Dualität gefangen bleibt, gibt es Leid und zeitweilige Glück. Aber gleich wenn ich in meine ursprüngliche und originale Natur zurückkehren kann, dann habe ich die Dualität überwunden und dann gibt es kein Leid, gibt es kein zeitweiliges Glück auch. Ich sehne oder nenne nicht diese zeitweilige Glück hinter. Und ich versuche, ich bemühe mich nicht auch, die Leid zu vertreiben oder dagegen zu wehren. Es kommt und es wird gehen. Also dieses Verständnis, dieser Körper ist auch vergänglich. Und das eines Tages muss ich auf jeden Fall diesen Körper aufgeben. Und dadurch mich in meiner seelischen Identität befestigt zu sein, dann dieser Körperverlust ist auch nicht eine traumatische Erfahrung für mich. So, man kann auch in diesem Leben diesen Zustand, geistige Zustand des Gleichmut erreichen durch den Praxis von Yoga. Das ist, was hier vorgeschlagen wird.
Und dann weiß man in jeder Situation, was man, also was das Richtige ist. Also
das auf jeden Fall. Aber man weiß auch, dass jede Situation ist eigentlich nur illusorisch. Mhm. Die Situationen sind da, aber es ist nicht nachhaltig. So was nicht nachhaltig ist, ist eigentlich illusorisch.
Aber trotzdem muss ich ja mein Leben irgendwie leben. Also
bitte schön.
Ich muss ja trotzdem was machen jeden Tag.
Ja.
Genau, aber dann weiß ich erst.
Aber mit diesem Wissen, dann kann ich wohl mit erneuter Enthusiasmus alle Situationen begegnen. Und dann wird Leben richtig interessant. Nur dann wird das wirklich interessant. Wenn ich aufhöre zu beklagen und zu bereuen. Bereuen und beklagen ist, wir sind gefangen zwischen diese. eine Situation kommt, in der wir klagen, wieso ist das hier gekommen? Ich habe das nicht gewollt. Und der andere Seite bereuen, oh mein Gott, hatte ich so gemacht, werde ich nicht so hier sein. So, wir sind gefangen zwischen Beklagen und Bereuen. Aber wenn man das wirklich weiß, dass alles, was wir in diesem Leben als Verpflichtungen und Verantwortungen haben, sind nicht einfach so gekommen. Verpflichtungen, Verantwortungen sind eigentlich ist es konkrete Form des Karma, Resultat. Ja. Karma ist der Ergebnis und dieses Ergebnis nimmt diese konkrete Form für uns in diesem Leben als alle unsere Verpflichtungen und Verantwortungen. Und die müssen wir ausfüllen, die können wir gar nicht vermeiden. Und wie wir es ausführen, mit immer dagegen zu beschimpfen, beklagen oder immer diese bereuen, oder machen wir einfach, ist es da?
Also muss man das üben.
Also genau das möchte ich gerade mal was fragen. Also Gleichmut heißt dann in dem Fall Abwesenheit von Emotionen?
Nein, das ist nicht gesagt.
Aber wie kann man sich das dann vorstellen? Also wenn ich jetzt jede Situation als gegeben betrachte und eigentlich keine Gefühle mehr dazu entwickle, werde ich irgendwie neutral.
Aber das ist doch deine Vermutung, dass es keine Gefühle gibt. Wir reden ja gar nicht von den Gefühlen.
Also es ist für mich immer so ein bisschen schwierig vorzustellen, also diese Gleichmut zu haben auf der einen Seite, auf der anderen Seite doch irgendwie ein Gefühlsleben haben zu wollen oder eine Emotion auch zu haben.
Ja.
Kann das zusammenhängen?
Ja, aber wenn du denkst, dass Gefühle zu haben bedeutet, den Gleichmut zu verlieren,
ja.
Das ist aber nirgends gesagt. Wo hast du gelesen oder gehört, dass wenn man Emotionen und Gefühle hat, dass man den Gleichmut verliert?
Das ist eher eine Erfahrungssache. Also das habe ich nirgendwo gelesen, sondern das ist ja eigentlich das, worin, also ich kann es nur von mir ausgehen, worin man sich ja da auch so verfängt eigentlich. Nicht? Also entweder man ist ja begeistert also, oder man ist ganz frustriert.
Du sagst, deine erfahrungsgemäß,
von
du
mir
warst schon in den Gleichmut und dann bist du von dem Gleichmut runtergekommen.
Genau.
Dann warst du nicht im Gleichmut.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber
das musst du erkennen einfach.
Aber ich meine, wenn ich jetzt Emotionen habe, die ich auch irgendwie ganz gut finde erstmal, wie kann ich gleich?
Das ist überhaupt keine Frage, dass ich Emotionen habe oder nicht. Du kannst nicht ohne Emotionen existieren. Das ist Punkt. Emotionen sind innerwohnende Teil unseres Wesens, kann man gar nicht trennen. Höchstens bei einigen Wege, sage ich mal, so, sogenannte spirituellen Wege, die versuchen, den Emotionen zu toten, sage ich mal. Dass man keine Emotionen spüren kann, aber das ist nicht möglich, das ist künstlich, weil Emotionen sind innerwohnende Natur, die Seele ist. So, daher, wenn wir jetzt dieses materielle Leben als eine künstliche, sage ich mal, illusorisches Leben betrachte, weil es entspricht nicht unsere absolut spirituelle Natur, sondern wegen der Einfluss des Dualität hat eine ganz andere Eigenschaften entwickelt, die dann nicht verwandt ist mit meiner spirituellen Natur, wenn ich das erkenne. Das bedeutet nicht, dass ich meine Emotionen aufgebe, weil Emotionen sind eigentlich die verschiedenen Kriterien oder Werkzeuge, wodurch ich Freude spüre. Und daher, wenn ich den Emotionen aufschalte, dann kann ich gar nicht Freude spüren. Und die eine von den Eigenschaften der Seele ist das Glückseligkeit. So, diese Vermutung, dass du den Gleichmut erreicht hast und dann wegen Emotionen da wieder davon runtergekommen bist, musst du nochmal deine Gleichmut in Frage stellen.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also dieses Jammern und dieses Bereuen sind ja so negative Emotionen. Und wahrscheinlich hat sie das als die Emotion gesehen. Und wenn man gleichmütig ist, würde ich halt sagen, wird man gelassener. Man hat jetzt einen Verkehrsunfall und man sagt, oh Gott, das ist alles so schlimm. Mhm. Und wenn man halt Gleichmut hat, sagt man vielleicht, Mensch, sehen wir es mal praktisch, ich bin das Auto jetzt weg, dann wird es repariert, dann gut, was soll ich mich ärgern, ich bin gesund. Ich denke mal, so eine Denkweise ist vielleicht dann eher der Gleichmut. So würde ich es vielleicht sehen. Mhm. Nicht, also ich glaube auch, dass Emotionen schon beim Gleichmut auf jeden Fall da sind, aber nicht dieses Jammern.
Nein, das ist sehr wohl da.
Ja,
das ist sehr, sehr wohl
da. Ein Teil des Gleichmutes, die Emotionen. Also gerade diese positiven Emotionen, die dann vielleicht überwiegen im Gleichmut. Also ich würde Gleichmut auch mit Gelassenheit, also als Teil gleichsetzen oder mit die Welt irgendwie positiv zu sehen. Also,
das heißt, dass ich eine Auswahl treffe, dass ich quasi positive Emotionen zulassen darf, aber negative Emotionen, wie zum Beispiel Klagen, Jammern und Bereuen, dass ich das eigentlich ausklammern müsste oder lernen müsste, hinter mich zu bringen, oder? Das ist doch ein bisschen so ein...
Also ich glaube, woran diese Verwirrung kommt, ist, wir gehen nach den äußeren Ergebnis bzw. die Symptomen. Wenn wir nach den Symptomen zu dem Ergebnis kommen würde, dass das Gleichmut soll solche Symptome äußern, dann ist das falsch. Gleichmut ist ein geistiger Zustand, wo man nie den Stellung des absoluten spirituellen Ebene verliert. Punkt. Das bedeutet nicht, dass wenn jemand stirbt, dass man wegen Gleichmut, ich darf nicht mein Mitleid oder Mitgefühl zeigen und dieser Person helfen. Quatsch.
Das glaube ich.
Das Punkt, nicht. Und deswegen
ja.
Und nur die verschiedenen Symptome beschrieben zu haben und danach sich zu richten, ich soll das nicht machen, da kann man zu keinem richtigen Ergebnis und Verständnis von Gleichmut erreichen. Gleichmut ist einfach eine geistige Ebene, das Bewusstseinsniveau so erheben, wo man nicht von Dualität berührt wird.
Kann man auch sagen, die wahre Gleichmut ist, wenn ich keine starke Vernichtungsangst mehr habe. Weil das meiste negativen Emotionen sind doch aufgrund von Ängsten, die damit zusammenhängen, dass meine Existenz bedroht ist, wenn meine innere oder äußere Existenz.
Wieder falsch. Ich meine,
ich spekuliere ja nur.
Ja, aber du darfst nicht spekulieren, weil dann bringst du dich noch, du bist verwirrt, willst du noch weiterhin verwirren. Weil Emotionen, Angst ist auch eine Emotion.
Ja.
Angst werden wir immer haben. Wer sagt, das Amtswert geht weg?
Naja, es gibt Angst und Angst. Also es gibt Angst, die einen wirklich umklammert und erwürgt. Und es gibt ganz normale alltägliche Angst, die mir das Leben auch rettet. Also wenn ich Angst habe, über die Straße zu gehen, ist das irgendwas Lebensrettendes. Aber wenn ich jeden Tag Angst habe, die auch unlogisch ist, also so eine Grundangst, in diesem Leben zu sein, dann ist das, glaube ich, ein Unterschied. Und ist auch.
Also, wie gesagt, wenn du immer noch von den äußeren Erscheinungen und Ergebnissen zu einer Schlussfolgerung kommen möchtest, dann klappt das nicht. Das wird immer ein Gegenargument geben, weil letztendlich unsere Handlungen, alle Handlungen, findet auf der materiellen Ebene statt und was sichtbar ist, ist diese körperliche Handlung und in alle körperliche Handlung ist egal, ist immer eine Unvollkommenheit vorhanden. Immer, ist egal. Du kannst nicht mit diesem Körper etwas vollständig ausführen, ist unmöglich. Daher, die körperliche Ausführung von Handlung und überhaupt unsere Bewegung und alles dieses, was geäußert oder zum Ausdruck kommt, findet statt auf der Ebene, wo Dualität starke Einfluss ausübt. Wogegen auf der spirituellen Ebene innerlich, da habe ich einen guten Abstand von Dualität. Das kann man aber nicht sehen. Daher ist es besser zu reden, was ist das geistige Haltung, statt dessen, was sind die Symptome. Die geistige Haltung ist, dass ich ruhe vollständig in den Transzendenz, also spirituelle Ebene, die absolut ist. Was das bedeutet, ist nicht, nicht Angst zu haben oder nicht Emotionen zu äußern. Alle diese sind wirklich nicht das Weg, wo wir verstehen können. Wenn du diesen Zustand erreicht hast, dann ist das Selbstleuchten. Dann braucht man gar nicht wieder darüber viel zu reden. Dann weißt du das. Ja. Genau wie ich weiß, dass ich in diesem Zimmer hier bin. Ich weiß, braucht man keine Beweise. Ich brauche mich nicht zu beweisen. Genau so ist es selbstverständlich, wenn man diese Stufe erreicht hat. Und viel darum zu reden, von den Äußeren nach innen, ist immer fehlhaft.
Also ich möchte jetzt doch noch mal ganz kurz was drauf antworten. Also wenn ich jetzt die Erkenntnis habe, also ich bin dann also eine ewige Seele, also wenn ich du sagst, also weiß, wer ich wirklich bin, dann habe ich aber auch wirklich gleichzeitig nicht mehr dieselbe Vernichtungsangst, als wenn ich das nicht wüsste.
Also ich, was bedeutet Vernichtungsangst?
Vernichtungsangst ist eine Angst, die uns in diesem Leben ständig umtreibt. Also sei es jetzt, ich kann mich materiell nicht am Leben halten, weil ich gerade meinen Job verloren habe, oder ich habe Angst. Es geht ja immer um die Angst, kann ich überhaupt überleben? Und gleichzeitig auch die Angst, ich kann einfach, ja, ich muss diesen Körper auch aufgeben, wenn es eigentlich, wenn man es an den Kern der Sache bringt. Das ist ja unser Kampf, den wir dauernd haben. Aber wenn ich jetzt wirklich weiß, ich bin eine Seele und ich kann gar nicht vernichtet werden, dann kann sich ja diese permanente Lebens- oder Lebensangst auch vermindern oder auflösen. Also das war jetzt eher so mein Punkt, den ich dazu sagen wollte.
Dass man von Existenzangst frei wird.
Ja, im Grunde ja. Weil ich glaube, das hält uns vor allen Dingen so umklammert. Und das liegt daran, dass wir uns halt nicht erkannt haben oder nicht erkennen als Seele, als ewiges Wesen.
Gut, aber das ist nicht der einzige, sage ich mal, Eigenschaften, wenn man das Gleichmut erreicht hat. Andere Person kann auch frei von Existenzangst sein. Es ist nicht 1 plus 1. Wenn du sagst, dann ist der frei von Existenzangst. Du kannst auch frei von Existenzangst werden, ohne die Gleichmut erreicht zu haben.
Das ist nicht Gottvertrauen, würde ich sagen.
Also zum Beispiel.
Du hast in mir zum Beispiel keine Existenzangst. Ich sage mir immer, irgendwie geht es schon weiter. Also ich bin frei. verhungern. Das ist immer so, vielleicht ist das sehr optimistisch, aber ich habe so ein inneres Gottvertrauen. Das würde ich auch sagen, noch nicht mit Gleichung beisetzen, also gleichsetzen.
Ja, genau. Und viele sind auch, sie haben keine Furcht für den Tod, zum Beispiel. Da hat es keine Todesangst.
Gerade wenn man im Yoga-System, sage ich mal, so ein bisschen eingetaucht ist, dann weiß man ja, dass der Tod, genauso wie die Geburt, zu diesem Lebenskreislauf dazugehört. Und ich habe keine Angst davor. Also je mehr man sich vielleicht damit beschäftigt und beliebt, ich glaube, je mehr schwinden diese Dinge.
Ja, ich behaupte das ja eigentlich immer das Gegenteil, weil das ist mir theoretisch ganz schön, wenn ich drüber lese, aber wenn man tatsächlich drinsteckt, mal in so einer wirklichen bedrohlichen Situation, dann kann sich das ganz schnell ändern. Weil ich glaube, man kann sehr viel spekulieren und schöne Bücher lesen und meditieren, aber dann stehe ich davor und wäre fast vom Auto überfahren worden.
Das ist schon richtig.
Aber dann steckt es einem in die Knochen und man weiß, wie man an diesem Körper haftet. Ja, das meine ich irgendwo. Das ist einfach.
Aber warum soll man nicht in den Körper haften?
Ja, das ist ja richtig, soll man ja auch. Ja. Nur weil, wenn ich so denke, wenn man sagt, es gibt Leute, die haben keine Angst vor dem Tod, dann sage ich mir immer, ja, haben die schon mal wirklich ernsthafte Bedrohungen ausgehalten, um das zu beweisen, dass sie wirklich keine
Natürlich.
Angst vor dem Tod haben?
Natürlich. Wenn es ist nicht, dass. Es ist nicht, wenn man keine Angst für den Tod hat, dass man vor den Auto steht, genau, und sagt, hey, ich habe keinen Tod.
Genau.
Das ist lächerlich. Das ist nicht ein Punkt. Natürlich hat man immer die Angst, den Körper aufzugeben, warum nicht? Das ist sehr wertvoll. Aber deswegen will ich nicht von dem Kriegsfeld wegrennen, weil ich weiß, ich werde sterben. Zum Beispiel. Das ist keine Angst für den Tod zu haben. Das bedeutet das. Oder dass jemand, ein kleines Baby ist in ein Haus, ist tot von Feuer. Und der Feuerwehrmann geht rein, weiß es vielleicht, kann ich sterben. Aber trotzdem geht rein. Und er hat natürlich Angst, er wird sich voll werden, soll er auch, wenn er nicht dumm ist, von dem Tod. Aber trotzdem, er setzt sein Leben ins Spiel, um dieses kleine Kind zu retten. So, es hat damit gar nichts zu tun. Emotionen kannst du gar nicht ausschalten. Und diesen Weg zu gehen, den Geist in diesem Weg zu treiben, ist falsch.
Also ich habe eher so die Einstellung, dass das mit den Emotionen, dass die da sind, aber dass man üben kann, lernen kann, wie lange dauert es und wie stark ist sie. Also ich kann irgendwie bei diesem Beispiel mit dem Auto ab sofort nicht mehr aus dem Haus gehen, weil überall sind Autos und ich steigere mich so in die Angst rein, also das ist jetzt übertrieben, oder ich sage mir, oh meine Güte, habe ich ja Glück gehabt und der hat netterweise gebremst und ich bin nochmal davon gekommen, aber ich sollte etwas konzentrierter sein. Also ich habe ja eine Einstellung zu meinen Emotionen oder ich kann sie ja beobachten und damit auch weniger werden lassen oder auch ein bisschen verändern.
In einem Wort kurz gefasst ist, meine Emotion lässt mich nicht irrational handeln. Das ist alles. Ich kann den Emotionen spüren, ich kann es fühlen, aber trotzdem meine Handlung, weil das ist, was das Wichtige ist, meine Handlung, meine Wünsche, meine Gedanken, die sind alle Aktionen, die ausführen, die dann unmittelbar ein Ergebnis hervorrufen wird. Wenn alle diese Aktionen, Handlungen, ob das auf der subtilen Ebene ist, durch den Wunsch und Gedanken, oder auf der grobstofflichen Ebene, durch meine Hände und Füße, was immer, dass diese Aktionen, diese Handlungen, sind nicht überschattet oder verwirrt durch meine Emotionen. Aber das bedeutet nicht, dass ich meine Emotionen nicht spüren.
Also ich finde es eher schwieriger, wenn Menschen ihre Emotionen nicht spüren und einfach handeln. Und also das kann unter Umständen schlimmere Folgen haben, als wenn ich spüre, ich habe Angst jetzt da, weiß ich nicht, über eine achtspurige Autobahn zu gehen. Absolut. Dann bin ich total wachsam oder entscheide mich, nee, mache ich nicht, ich laufe jetzt noch 10 Kilometer, da gibt es eine Brücke. Ja, also
das ist ja auch eine natürliche Angst.
Aber,
ja,
nicht ja, aber es geht, aber, ja, aber es gibt ja also auch andere Emotionen, die gar nicht so deutlich sind und wo es ja vielleicht eher darum geht, das wahrzunehmen und sich bewusst zu werden, um dann wirklich passend dazu zu handeln oder nicht zu handeln. Aber so ein Automatismus, ich fühle irgendwas, aber es geht gar nicht in meinen Verstand, in meine Vernunft und ich handle automatisch, ist fast schlimmer. Wobei es natürlich bei bestimmten Sachen uns auch bewahrt vor, wenn ich vor Schreck stehen bleibe, vor dem LKW oder so, dann ist das.
Also ich denke halt auch an Zorn, ne? Zorn ist ja auch, das kann ja innerhalb einer Sekunde aufbrechen. Also selbst, also ich kenne da einige Situationen im Straßenverkehr, ja, wo ich sage, ach, heute bin ich da total gleich in Gleichmut und irgendwie entspannt und dann kommt jemand und wirklich, ja, sieht aber mich nicht als Radfahrer und da merke ich so, wie schnell man eigentlich seinen Emotionen ausgeliefert ist. Und diese ganze Theorie, die man da vorher so hat, mit einer Sekunde ist das weg. Und
aber
das
überhaupt diese Vorstellung, dass ich bin in Gleichmut, ist falsch. Wenn man in Gleichmut ist, was man gar nicht zu beweisen, dann ist man einfach. Aber ja, nicht selbst zu überzeugen, ich bin in Gleichmut, lass mich jetzt dann eben.
Ja, ja. Total in
ja, das fehlt etwas da.
Auf jeden Fall.
Ja.
Vielleicht sollte man ja auch nicht sagen, ich bin im Gleichmut, dass es so ein absoluter Zustand ist, sondern man könnte auch sagen, ich bin auf dem Weg zum Gleichmut. Mhm. Und es gibt Tage, in denen ich gleichmütiger bin und es gibt Tage, in denen ich weniger gleichmütig bin. Und wenn ich jetzt zum Beispiel als Radfahrer von einem Auto fast geschnitten werde und es ist ein Tag, wo ich weniger Gleichmut habe, dann bin ich kurz zornig und sage mir so, na, so, und dann geht man aber wieder schneller runter. Ich denke, wenn man gar nichts von Gleichmut hat, würde man sich jetzt vielleicht den ganzen Tag damit rumärgern und auf Arbeit verbissen gucken. Und so sagt man sich vielleicht, wenn man schon ein gutes Stück zum Gleichmut ist, ach naja, das lohnt dann, sich über denjenigen zu ärgern, das ist es nicht wert. Ja, es ist ja nichts passiert, danke ich nochmal dafür, bin ich zufrieden. Und ich glaube vielleicht das, also das ist wie mit dem Yoga. Also man ist ja auch immer nur Lernender beim Yoga. Ich würde nie sagen, ich bin ein Yogi, also es sagt eigentlich kein Yogi. Das ist so ein Zustand. Und so würde ich das auch mit dem Gleichmut sehen. Ich glaube, das ist so ein Ziel, auf das man sich hinbewegt und was sich auch immer wieder verändert, so wie das Leben sich immer verändert. Also ich glaube, man dürfte das gar nicht so absolut sehen.
Ja, ja. Das würde ja sonst bedeuten, Gleichmut, wenn man gleichmütig ist, dann ist das Leben wie perfekt.
Genau.
Genau. Und letztendlich
das hofft man.
Ja, das hofft man immer, ne? Aber das ist es ja einfach nicht. Gleichmut bedeutet ja dann auch, das anzunehmen, was geschieht. Also wenn das jetzt kommt und dann bleibt man ja trotzdem, dann das ist ja der Gleichmut, das anzunehmen, was in dem Moment passiert und damit dann aus dem Gleichmut heraus entsprechend und bewusst umzugehen. Das bedeutet natürlich, man muss das üben auch, dass man sich dann nicht über diese Situationen aufregt oder sich gleich reinsteigert, oh Gott, nee, jetzt ist mein Gleichmut weg, oder?
Ja, aber genau da ist, da soll man wirklich das richtig begreifen, dass es nicht, wie ich meine Reaktion reguliere, das geht darum nicht. Es wie, was ist meine Wahrnehmung? Das Wissen, habe ich das verwirklicht, was ich vor mich sehe und wie ich diese durch mein Wissen verstehe. Darum geht es. Ob ich plötzlich etwas mache oder nicht mache oder mich zurückhalten kann, das ist kein Beweis. Das Richtige ist in meinem Geist, was derzeitig abläuft. bin ich in richtiges Wissen verankert? Oder bin ich jetzt so von meiner Äußerlichkeit hingezogen, dann habe ich es verloren. Denn sofort ist es, wenn ich versuche, meine Reaktion zu kontrollieren, dann habe ich schon meine Gleichmut nie erreicht gehabt.
Aber das macht auch ein bisschen krank, ne? Also ich denke, wenn man dann so also ich schiebe dann alles unter den Teppich und denke, ich bin ja so ein guter Mensch und dabei habe ich innerlich so einen Zorn, den ich nicht rauslasse. Ja, das kann nicht lösen. Dass man
ein guter Mensch ist oder
ja, nicht da ist. Das ist jetzt ein bisschen platt gesagt. Also
ich finde immer, was er sagt, so, dass man das mit dem Gleichmut, dass man das nicht beweisen muss, dass man das einfach so innerlich spürt.
Genau.
Das ist so ein Gefühl, was sich einem so breit macht. So, das finde ich schon irgendwo.
Ich glaube auch, dass der Gleichmut, wir reden hier alle mal von dem Gleichmut, vielleicht in einem Leben zu entwickeln. Ich glaube, das Gleichmut zieht sich als eine karmische Schiene durch viele, viele Leben hindurch. Und wir lernen über zig Inkarnationen Gleichmut.
Was ich halt so
jede neue Inkarnation ist eine Verbesserung, Bereicherung von den vorherigen. Ja. Das soll so sein. Deswegen sind wir auch diese viele Leben gegeben worden, dass wir uns mit unserer natürlichen Geschwindigkeit entwickeln. Es ist keine Leistungsdruck. Es kommt natürlich.
Aber ich glaube tatsächlich, das ist auch so ein bisschen so ein Ideal, also ich möchte gerne mich verbessern in meinem Charakter und versuche natürlich, habe dadurch auch eine starke Kritik. Also wenn ich jetzt diesem Gleichmut oder auch diesem Ziel nicht entspreche, also ich glaube, das ist vielleicht auch manchmal auch das Problem, also dass ich gern besser sein will, als ich bin und dadurch das auch gar nicht anerkennen kann. Also dass ich zum Beispiel noch gar nicht so weit bin, was jetzt zum Beispiel die Regulierung des Zorns angeht und die Einstellung dazu. Also Regulierung ist ja eigentlich nicht wirklich das Ziel. Und doch regulieren wir das, glaube ich, ganz oft in der Hoffnung, sich selber vielleicht auch was vorzumachen. Kann das sein?
Gut, aber wenn du das so sagst, dann ist eigentlich ziemlich gefährlich, denn A, schon meine Selbstkritik. Meine Selbstkritik ist nur darauf gerichtet, um von anderen Personen bestätigt zu werden.
Genau.
Das ist keine Selbstkritik.
Genau.
Ja. Was die andere Person denken, das kann ich nicht oder möchte ich nicht regeln. Weil jeder wird meine Aktion interpretieren, wie diese andere Person es wahrnimmt, kann verschiedene Ebenen sein. Ja. Wenn ich einen Stock aufhebe und es ist mein Freund da, er ist einfach aus lauter Freundschaft und so mache ich, hey, du kriegst eine, ich prügel dir. Sein Hund aber denkt, mein Meister wird geschlagen und das sind zwei verschiedene Wahrnehmungen und Reaktionen. Der Hund hat recht, der denkt, wenn man jemanden einen Stock aufhebt, dann ist es gefährlich. Aber der Freund weiß, das ist nur eine liebevolle Geste. So, wenn du immer denkst, was die andere denken wird, dann erreichst du nie Gleichmut.
Dann ist man ganz weit wegdenken. Also das heißt nicht, dass man kritiklos ist, aber ich denke auch, je weniger man darauf angewiesen ist, dass die anderen sagen, das ist toll, das ist gut, das ist schön, desto gleichmütiger ist man, desto mehr ist man dem dran im Also.
Ja, aber das habe ich jetzt auch nicht gerade so gemeint. Also das ist sicher ein Teil davon, das kann schon auch sein. Aber es ist sicherlich auch so der eigene Ehrgeiz auch, bestimmte Charaktereigenschaften zu entwickeln, die man einfach noch nicht erreicht hat oder die halt, wo ich gern weiter wäre, sagen wir es mal so. Und da finde ich, ich kann es jetzt nur mal so, ich komme jetzt wieder mal aus dem christlichen Hintergrund zurück, also wo immer wieder diese Schuld auch wieder eine Rolle spielt, also ich bin eben nicht so gut, wie ich sein sollte, abgesehen davon, was jetzt andere denken, also dass ich diesem Ideal nicht entspreche, dem ich eigentlich entsprechen sollte, wenn ich wirklich spirituellen Fortschritt machen möchte, also das ist so eher die eigene Blick da drauf und auch dadurch wieder das eigene Schuldgefängnis. Also was ich eben aus der...
Das Thema hatten wir ja noch vor zwei Abenden mal mit der Schuld. Also
ja, ja.
Schon mal dieses Thema.
Was aber eigentlich in erster Linie geht es darum, dass ich bin meine eigene Meister.
Ja,
es ist nicht, was die andere von mir denken. Also diese immer, was die andere von mir denken, es ist wirklich keine richtige, gute spirituelle Einstellung.
Genau.
Das hilft nicht. Da kommen wir gar nicht, entwickeln wir auch gar nicht. Weil ich suche immer, bewertet zu werden von jemand anderem, stattdessen ich selbst. Was ich damit tue, ist, ich erlaube meinem Gewissen nicht, mich richtig zu begleiten. Ja. Sondern ich richte mich nach den Meinungen anderer Personen. Und da kommt man sehr, gar keinen Fortschritt. Fortschritt ist wirklich von innen her Selbstkritik.
Ja, was mir arbeiten, aber nicht das, was die anderen von mir erwarten, sondern das, was mich für Seele macht.
Deswegen, was die anderen denken, das kann ich gar nicht regeln, möchte ich nicht. Aber ich kann meine eigene Aktion regeln, versuchen zu regeln, was ich angemessen finde.
Oder wo ich mich
also gemäß meiner Entwicklung. Ich habe mich so entwickelt, also meine Handlung. Weil was in mir, in meinem Geist in der Zeit abläuft, weiß keiner. Ich kann auch ein sehr lächelndes Gesicht vor mir schaffen, wo innerlich brenne ich mit lauter Zorn. Was hilft mir, weil ich meinen Zorn dadurch gar nicht kontrolliert. Was ich kontrolliert habe, ist, dass die andere Person nicht schlecht über mich denkt. Das ist alles.
Das hilft mir auf meinem eigenen Weg ja gar nicht. Also, ja. Weil das Ziel ist ja eigentlich die eigene Glückseligkeit. Ja, die anderen wissen ja, können es nicht glücklich machen, sondern nur wir selbst. Und deshalb ist mir auch nicht wichtig, was die anderen von mir denken. Also, und da finde ich halt, ist Yoga ein wirklicher Schlüssel. Oder das Yoga-System, so wie das da steht. Also, für mich ist das so, als würden mir Schuppen von den Augen fallen, wenn ich den Spruch so lese. Also seitdem ich mich richtig intensiv mit Yoga beschäftige, seitdem ist ja alles irgendwie positiver und eben diese Gleichmut, der kommt eben, sagen wir, oder öfter kommt er. Man merkt es immer mehr. Und also ja, ich finde den Ausspruch faszinierend. Auch unsere Diskussion von vor zwei Malen, sage ich mal, mit den Schuldgefühlen und mit der Verantwortung und so, also das hat mir unwahrscheinlich viel gegeben. Von dem, was du gesagt hast, das war immer schöne Denkanstöße.
Das ist ein ewiges Thema auch, nicht? Also ich glaube,
ja, das ist bewusst geworden danach, unwahrscheinlich.
Ich finde das eine lange Entwicklung, also es ist nicht nur so eine intellektuelle Erkenntnis, es ist ja auch so eine Erfahrung, immer wieder neue Erfahrungen mit sich zu machen.
Und diese Denkanstöße, die dann von jedem so kommen, das ist spannend und interessant, dass auch einem selber so entwickeln kann. Was vielleicht leichter wäre, so in der Runde, was mir so einfällt, wenn man das so öfter an Beispielen machen würde. Ich glaube, oft ist es sehr theoretisch, über was wir sprechen. Also wenn man so Beispiele reinbringt, ist das vielleicht manchmal leichter. Du machst das ja oft mit Beispielen.
So praktisch halt aus
dem Leben. Ja, so praktisch, wo jeder weiß, was gemeint ist. Wenn du solche Beispiele bringst, dann ist das für mich immer unwahrscheinlich klar.
Also, ja. Naja, das soll ja nicht theoretisch sein eigentlich.
Nee, ist es auch gar nicht. Also doch, ich finde schon, dass das Sie den theoretischen Teil bringen und wir dann das so ein bisschen vielleicht praktisch untermauern oder, also das ist ja doch das Interessante, ne? Dass wir dann hier wieder verstehen. Und so alleine ist es doch schwierig.
Ja.
Also ich finde diese intensive Auseinandersetzung dann schon unwahrscheinlich, dass sie was bringt. Und so lebendig ist.
Ja, finde ich auch.
Aber ich habe jetzt vom Thema abgelenkt. Tut mir leid. Thank you.
spirituelles Leben oder Fortschritt ist nur für jede Individuum persönlich. Das soll man gar nicht so groß das aussagen oder das ausstellen. Das ist keine Ausstellung.
Aber austauschen kann man sich, oder? Also das finde ich schon interessant.
Ja. Das genau, das Austausch ist
ganz
auf dieser Ebene bereichern, wenn man es bereichern soll. Mhm. Aber der Unterschied zwischen Ausstellen und Austausch, der Ausstellung ist eine ziemlich arrogante Stellung, wo das Austausch ist eine demütige Haltung, mhm, eine bescheidene. Mhm. Ich möchte von dir was hören. Ja. Was mich helfen kann. Mhm. Aber austern, schau mal. Heute gibt es Vernissage.
Gleichmut. Aber daran erkennt man vielleicht auch den Unterschied zwischen einem pseudospirituellen Menschen und einem spirituellen Menschen, weil das, glaube ich, keiner machen würde, zumindest wenn ich den gelernt habe, der würde sich nicht hinstellen und sagt, hier, schau mal, guck mal, bewundert mich, das ist nicht sein Ziel. Ne? Und daran würde man das gleich erkennen.
Mhm, das stimmt.
Ja. Und dann ist es auch in den Veden gesagt, dass spiritueller Fortschritt ist ein Schatz. So genau wie man den sichersten Ort findet, den wertvollsten Dingen abzuschließen, dass es keine Liebe ankommt. Die spirituelle Verwirklichung soll genau mit solcher Vorsicht gehandelt werden. Es ist nicht für jeder zu geben. Nur für ganz Bestimmte, der das verstehen kann. Sonst das Bedeutung des Perlen vor den Schwein.
Perlen vor die Säue geschnitten.
Aussage, Kommentar, Verwirklichung, Bemerkung.
Sie kann es nicht lassen auf eine Bemerkung. Was machen? Also es geht immer noch mal ganz kurz um dieses Schuldgefühl, was ich eigentlich vorhin so erklären wollte, diese eher eigene Kontrolle. Das ist nicht, das geht nicht so sehr darum, was jetzt andere sagen, sondern wie man sich selbst gegenüber steht. Die eigene Kritik. Und da fällt mir halt gestern, also wir hatten ja gestern auch so das Thema Mitgefühl. Und das, denke ich, müsste auch so mit dazu sein. Also mit dieser Entwicklung, die wir machen, ist, glaube ich, Mitgefühl auch ganz wichtig gegenüber sich selbst und gegenüber den anderen. Sonst bleibt das für so eine, bleibt das so eine starre, fast schon Karriereleiter, die man machen will auf seinem Weg. Wenn man nicht die Fehler und Mängel, die man selber hat, nicht auch mit Mitgefühl begleitet. Sonst bleibt es in so einer Schuldkontrolle.
Sehr gut, mach es. Soll man.
Also ich wollte das nur noch mal so dazu sagen.
Ja, schon.
Ich habe noch eine Frage. Wie kann man Karma-Yoga, ist damit gemeint jegliche Tätigkeit oder sind damit ganz spezifische Tätigkeit?
Eigentlich tägliche Tätigkeit. Alles, was man macht. Das Wort Karma bedeutet Handlung. Einfach auf Sanskrit, das Wort Karma heißt Handlung. Alle Arten von Handlung. Ja? Und einige Handlungen führen mit dem Körper aus, andere Handlungen, wie gesagt, im Geist. So alle Arten von Handlungen, das Ergebnis soll man Gott hingeben. Und das ist Karma Yoga.
Selbstloses Dienen.
Mhm.
Ja, und deswegen jede Tätigkeit, die du selbstlos für andere machst, wäre dieses Gott widmen. Ja?
Genau.
Aber das ist unheimlich schwer, wenn man mal ehrlich in sich reinguckt, macht was selbstlos. Also selbst, wir haben natürlich viel geputzt und so, Toiletten und den Garten gepflegt und alles mögliche, jede Tätigkeit. Aber wenn man ehrlich ist, macht man das wirklich selbstlos, ja? Also versucht man nicht doch über drei Ecken dann irgendwo dann doch ein bisschen Anerkennung zu bekommen. Also ich finde Karma-Yoga, dieses selbstlose Dienen, eine sehr harte Übung. Ja, und,
Naja, also letztendlich, das ist ein Vorgang.
Genau.
Ich meine, wir entwickeln, also es ist natürlich nicht erwartet, dass gleich wenn wir mit dem Karma anfangen, haben wir den Ziel erreicht.
Ja,
nein, das nicht.
Ja, ja.
Also daher, auch wenn diese Selbstherrlichung lauert in unsere Aufmerksamkeit zu suchen, lauert in unsere, das ist in Ordnung, das zu erkennen, okay, gut, ich, jetzt kann ich das nicht loslassen, ich brauche etwas Lob, ich brauche etwas Anerkennung, gut, aber ich versuche das jetzt mehr und mehr selbstlos mit meiner Handlung zu werden, und das schaffe ich. Also diese Zuversicht und diese auch Entschlossenheit, dass ich möchte das machen, das ist natürlich, was wichtig ist. Das ist das Maßstab, ob ich Fortschritt mache oder nicht. Nicht die Fehler, dass ich habe, das ist natürlich selbstverständlich, dass ich habe Fehler und ich habe alle diese Schwäche. Aber was maßgebend ist, dass wie viel Entschlossenheit habe ich, dieses alles loszuwerden, frei zu werden von all diese Schwäche und schlechte Eigenschaften. Das ist wirklich das Maßstab.
Können Yoga-Übungen, also Yoga praktizieren, kann das auch eine Art Karma-Yoga sein, auf dem höheren Niveau? Also
Sie meinen die verschiedenen Übungen?
Ja, die Yoga-Übungen.
Ja. Nein.
Nein?
Nein, die sind einfach, leider wird in die verschiedenen Yoga-Schule die richtige Ziel von den verschiedenen Körperstellungen nicht explizit oder ausführlich beschrieben. Das ist einfach ein sehr kurzfristiges Ziel, und zwar den Körper fit zu halten. Ja. Aber die eigentliche Ziel, diese körperliche Haltung, ist, weil in meinem täglichen Umgang das Bewusstsein verbreitet sich nicht in alle verschiedenen Teile meines Körpers, und daher ich bin nicht so voll bewusst über den Funktion meines Körpers, welche, weil Körper in den vedischen Schriften ist angesehen als der wichtigste Fahrzeug, das ich brauche, um Befreiung zu erlangen, beziehungsweise aus dem Kreislauf des Geburt und Tod wegzukommen. Ohne diese Körper wäre es nicht möglich. Daher, ich muss meinen Körper fit halten. Ich muss meinen Körper richtig erkennen, dass ich voraussagen kann, wann kommt eine Krankheit. Krankheit wird immer kommen. Wir leben in eine Atmosphäre, wo Krankheit muss. Nicht nur von äußeren Einflüssen, sondern eigene Fehler. Oder wegen Karma bekomme ich bestimmte Krankheit. Das sind verschiedene Faktoren. So Krankheit wird kommen. Aber ich kann, wenn ich das richtig weiß, dann weiß ich voraus, okay, diese Teil meines Körpers, diese Funktion des Organs wird jetzt geschadet oder gestört. Ich muss mich richtig vorbereiten. Vorbeugend. Vorbeugend Maßnahmen nehmen. Also nur deswegen ist diese Asanas da. Und wir bleiben nicht auf dieser Ebene des Asanas, weil bald, wenn der Bewusstsein und der Nervus, also Nervensystem, richtig funktioniert, dann gehe ich zu der nächsten Stufe unseres Pranayama. Wir bleiben nicht stehen auf dieser Ebene. Ja? Weil eine guten Nervensystem ist sehr wichtig, weil durch den Nervensystem sind alle Informationen, die meine verschiedenen Organe sammelt, wird weitergeleitet zu meinem Gehirn, wo es dann gespeichert wird, was ich wichtig finde, und abgelehnt wird, was ich nicht brauche. So, diese ganzen Vorgang. Deswegen ist es wichtig. Aber dann nicht mehr, wenn ich das, diese erreicht habe, diese Funktionsfähigkeit meines Körpers erreicht habe, dann gehe ich zu dem Pranayama, das ist das Atemsystem, wo dann durch den Atemübung durchdringe meine Körper mit Kraft und Vitalität. Das schaffe ich, das durch den Atemübungen. Dass mein Körper nicht so anfällig ist zu Krankheiten und so weiter. Ja. So, das ist eigentlich, aber das wird nicht natürlich gelehrt. Diese Teil in heutzutage in keiner Schule wird das so ausführlich so beschrieben. Die Philosophie wird fast gar nicht diskutiert. Ja. So, daher einfach in einer Yogaschule sich anzumelden und um Yoga-Stunde zu üben, hilft nur den Körper. Ja. Ohne richtiges Wissen ist es nicht möglich, das spirituelle Ziel zu erreichen.
Aber mit richtiges Wissen kann Yoga Yoga-Karma.
Wenn man das richtige Bücher liest, dann ja.
Wenn man einen richtigen Meister hat. Vielleicht.
Zum Beispiel, dann ist das natürlich hilfsreich. Vielen Dank.